Das, was ich jetzt sagen werde, wollte ich eigentlich gerne allen mitteilen. Das heißt, ihr habt eine große Verantwortung, das nämlich weiterzugeben, was ich jetzt sage. Ne? Also, was heißt, du musst dann hinter den Mund aufmachen und erzählen. Ja, doch, eben soll es weitergeben. Ihr sollt nicht still sein, sondern ihr sollt es weitergeben. Es sei denn, ich halte die Predigt zweimal. Das ist auch okay. Silvia hat gesagt, die kann ich gern zweimal halten. Gucken wir mal. Ja, dann müsst ihr schweigen. Ihr könnt uns ja dann aussuchen, ob ihr die Predigt zweimal hören wollt. Ich fange mal fast ganz vorne an. Erstes Buch Mose. Im ersten Buch Mose wird uns im zweiten Kapitel erzählt nochmal, wie Gott den Menschen schafft. An dem Tag, ich lese mal ab Kapitel 2, Vers 4, zweiter Teil. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, noch alles Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, der den Erdboden bebauen könnte. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das ist fast so, als wenn Gott den Menschen macht und ihn wach küsst. Ich glaube, dass man das auch so zärtlich verstehen kann. Und dann setzt er ihn in einen Garten, einen wunderschönen Garten, der wird ausführlich beschrieben und gibt ihm noch ein paar Anweisungen, sagt ihm unter anderem noch, da gibt es zwei Bäume, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagt in Vers 16, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und dann überlegt Gott sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Seltsamerweise macht dann Gott als erstes alle möglichen Tiere und der Mensch benennt sie. Und dann heißt es am Ende von Vers 20, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und die Frau, und sie schämten sich nicht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir haben das in der Geschichte schon gehört, nervige Geschwister. Ich habe für mich den Titel der Geschichte gegeben, nervige Geschwister sind klasse. Nicht, wenn sie nervig sind, aber es ist gut, dass man sie hat. Allein sein, manchmal geht es nicht anders, aber... Oder was sagst du, Björn? Mir ist etwas aufgefallen. Ich war neulich auf einer Konferenz, einer christlichen Konferenz mit ungefähr 4.000 Teilnehmern. 4.000 bis 5.000 Teilnehmer. Das war, wir haben ganz viel gesungen auch, christliche Lieder. Und da konnte man richtig die Begeisterung und das Feuer heraushören. Das ist schon was, wenn so 4.000, 5.000 Leute zusammen Gott loben und preisen. Und dabei ist mir eine Sache wieder aufgefallen. Das dürfte euch nicht ganz so bewusst sein, weil wir nicht so viele moderne Lieder singen. Aber wenn wir moderne Lieder singen, haben die modernen christlichen Lieder etwas, was die Älteren nicht haben. Nämlich ich und Gott. Gott und ich und Gott. Ich bin mal, im Internet gibt es eine Internetseite, die heißt Lobpreissuche. Und da habe ich mal, da sind alle gängigen christlichen Lieder aufgelistet. mit Titeln und in welchen Liederbüchern sie stehen. Also wenn man wissen will, ich habe da ein Lied im Kopf, ich weiß ungefähr noch, wie das hieß, dann gehe ich auf lobpreissuche.de, das mache ich manchmal, wenn ich nicht mehr weiß, wo es ist. Und dann spuckt er alle Liederbücher aus. Auch Leben aus der Quelle ist übrigens drin. Ich weiß noch nicht, ob Glauben, Hoffen, Singen drin ist, müsste aber mittlerweile auch eingearbeitet sein. Und dann kann man auch da suchen, wenn du also ein Glauben, Hoffen, Singen Lied suchst, gehst du auf Lobpreissuche, dann findest du das da auch. Und dann habe ich einfach mal eingegeben unter Titel, Überschrift, wo das Wir drin vorkommt. Also wir und Gott. Und es gab 1980 Einträge, wo in dem Titel des Liedes ein Wir vorkommt. Und dann habe ich geguckt, alle Liedtitel, wo ich vorkommt, das waren fast 7000. Das heißt, mehr als ungefähr dreieinhalb Mal so viele Lieder handeln davon ich und Gott. Und weniger als ein Drittel handelt davon wir und Gott. Ich glaube, Sprache macht was mit uns. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sitzen hier zwar mit 4000 Leuten oder vielleicht hier mit 30, 40, 50, je nachdem wir sind. Und wir loben alle Gott, aber es ist alle, wenn wir solche Lieder singen, ich und Gott. Das ist nicht verkehrt, es hat alles seine Berechtigung. Ja? Aber wir sind quasi mit vielen Menschen zusammen, gemeinsam Gott lobend und doch ist jeder in diesem Gemeinsamen ein Ich, ein sehr betontes Ich vor Gott. Ich möchte noch einen anderen Text. Suchst du Herrn Kerwin, der ist dort. Einen anderen Text aus dem Neuen Testament daneben stellen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und ich fange einfach nur erstmal ein paar Verse an zu lesen, ab Vers 35. Vielleicht, das ist sehr schön. Sollen wir dir auch ein Mikro geben? Das ist gut. Ich finde das gut. Kinder sind Leben. Muss ich das mal vorstellen? Jesus hat seinen Jüngern gerade erzählt, seinen 12 Jüngern, ich werde nach Jerusalem gehen, man wird mich umbringen, man wird mich verhaften, misshandeln und umbringen und 3 Tage später werde ich wieder lebendig werden. Das hat er ihnen gerade erzählt und dann Vers 35, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten. Er aber sprach zu ihnen, okay, was soll das denn sein? Sie aber sagten, gib uns, dass wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Mit anderen Worten, also du trittst ja bald dein Königreich an und wir möchten gern die ersten Ministerposten haben. Ja, wir wollen uns schon mal die besten Plätze als Erste sichern. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Klar können wir, sprachen sie. Jesus sagte, okay, ihr könnt den Kelch trinken und ihr werdet ihn trinken und mit der Taufe getauft werden, mit der auch ich getauft werde. Aber wer zu meiner Rechten und zu meiner Linken sitzt, das steht mir nicht zu sagen, sondern das ist allein Sache des Vaters. Und dann, als die 10 anderen es hörten, fingen sie an, sauer zu werden über Jakobus und Johannes. Weil, das wird hier nicht so gesagt, aber es ist implizit mit drin, den Posten hätten sie auch alle gerne gehabt. Da ist was schiefgelaufen, ganz am Anfang, das haben wir nicht gelesen. Die Menschen haben sich dann entschieden, doch von dem verbotenen Baum zu essen und dann läuft seitdem, würde ich mal sagen, hier haben wir die ersten 2 mindestens, wenn nicht gar 12 Donald Trumps. Me first. America first heißt ja nichts anderes als Donald Trump first. Me first. Und wenn wir so in unsere westliche Welt zumindest hineinschauen, habe ich das Gefühl, dass Donald Trump nur ein Ausdruck dessen ist, wie unsere Kultur geprägt ist. Ich, mir, meiner, ich. Und ich bin mir in allem am nächsten. Und ich bestimme, wo mein Leben langläuft. Das ist ja auch gut so. Aber es muss auch zu dem passen, wie ich denke. Das Problem ist, wenn ich immer ich, mir, meiner, mich bin, wir brauchen Gemeinschaft. Das Leben funktioniert überhaupt nicht ohne Gemeinschaft. Wenn du meinst, dass du ohne Gemeinschaft leben kannst, dann darfst du nicht in den Supermarkt gehen und was kaufen. dann darfst du zu Hause deinen Strom nicht anschalten, dein Auto nicht betätigen, weil irgendjemand anders sitzt im E-Werk oder jemand anders hat für dich die Elektroleitung verlegt, damit du überhaupt Strom haben kannst. Jemand anders hat für dich das Brot gebacken, aber selbst wenn du es selber backst, hast du dein Getreide selber angebaut. Das Leben funktioniert überhaupt nicht ohne Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft, die sagt, me first, hat ein großes Problem. Also ich an erster Stelle. Ich komme ja durch mein Studium ziemlich rum im Moment. Und komme auch mit ich studiere nebenbei noch in einen Studiengang, der ja in Europa, also Studenten aus ganz Europa kommen. Und ich bin halt auch hier und da. Also ich sehe gerade fragende Gesichter, um das kurz zu erklären. Nebenbei, also neben meinem Studium studiere ich, in meiner Arbeit studiere ich noch. Und ich bin halt mal in England, mal in Rotterdam, Brüssel, nach Albanien wird es mich dieses Jahr im Herbst verschlagen, also was man sich so für Studienplätze aussuchen kann. Ja, in Riga war ich schon. Und die Studenten kommen auch aus all den Ländern, also aus Finnland, Norwegen, Dänemark, England, Albanien, Slowenien, Kroatien, Litauen, Lettland, also Litauen, Lettland, alle möglichen diese Länder. Holland, Niederlande. Was ich ganz interessant finde, besonders in England und in den Niederlanden, die Gemeinden in den England und Niederlanden, besonders in England, das ist sehr radikal. Wenn ihr, jetzt heißt es ja Aufblick, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, aber Niederlande ist auch noch krasser, die Gemeinde in England ist eine farbige Gemeinde. In den Niederlanden wird sie zunehmend zu einer farbigen Gemeinde. Diese Gemeinden wachsen. Also da Sie ziehen Leute an, da kommen Leute hin und die Gemeinden wachsen. Ja, ich erzählt hatte ich das schon mal. Die weißen Gemeinden nicht. Und es gibt einen großen Unterschied, der mir aufgefallen ist zwischen den farbigen Gemeinden und den weißen Gemeinden. Wir haben das Ähnliche hier, wenn wir nach Köln zum Beispiel gehen. Köln-Kalk, da war ich ein Jahr lang für zuständig. In dem Gebäude gibt es die deutsche Gemeinde und es gab eine spanisch-portugiesische Gruppe. In der Zeit, in der ich dort war, ist diese Gruppe von 20 auf 50 Leute angewachsen, in einem Jahr. Da habe ich nicht, die nur ganz am Rande begleitet, da hatte ich nichts mit zu tun, die hatten extra einen Missionar aus Brasilien einfliegen lassen. Das sind Gruppen, wo das Wir größer geschrieben wird, das Miteinander. Wir europäischen Gemeinden, im besten Fall stagnieren noch. Im ungünstigen Fall schrumpfen und sterben wir. Und wir merken das ja auch, es ist schwierig, Gemeinschaft zu finden. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen, aber außerhalb des Gottesdienstes ist wenig Gemeinschaft. Und was auch typisch ist, wir leben ja, habe ich auch vorgestellt, Generation Z. Und wir sind ja Teil dessen, wir sind immer Teil unserer Kultur. Wir können uns gar nicht gegen wehren. Wir können nur bewusst reflektieren, okay, wir sind Teil der Kultur, wie gehe ich um damit, dass ich Teil dieser Kultur bin, was mache ich daraus? Sich das bewusst machen auch, was für Folgen das hat, wenn ich mich auf alles, was meine Kultur macht, einlässt. Jetzt bin ich rausgerutscht. Ja. Kommt gleich wieder, ich mache erstmal einen Sprung weiter. Ich kann einfach sagen, okay, ah ja, jetzt weiß ich wieder, zurückgefunden, Faden wieder da. Die Menschen dieser Zeit wollen sich schon engagieren und werden vielleicht auch Teil einer Gruppe, aber nur vorübergehend. Nämlich so lange, wie das, wo es für sinnvoll scheint, dann sind sie dabei und sobald das, was nicht mehr sinnvoll scheint, sind sie raus. Werden wir unsere Kultur ändern? Also ich denke, selbst ein Politiker wird nicht von heute auf morgen unsere Kultur ändern. Das ist eine Nummer, die ein bisschen groß ist. Kultur entwickelt sich. Über viele Jahre, über Jahrzehnte, über Generationen hinweg, permanent ist Kultur im Wandel und entwickelt sich. Aber ich kann etwas mit mir machen. Ich kann mich ändern und ich kann über mich nachdenken. Wenn ich so mich selber anschaue, wir hatten zu Ostern einen Gast hier, 4 Leute. Wer also am Ostersamstagnachmittag hier war, da waren 4 Leute mit einem Kind hier in der Gemeinde. Und das ist eine Gruppe, von der ich auch schon erzählt habe, die hier in der Nachbarschaft eine neue Gemeinde versucht zu gründen. Und es sieht so ganz, also was ich so mitkriege am Rande, weil ich mit denen auch so im Moment noch lose im Kontakt bin, entwickelt sich ganz gut. Unter anderem finde ich total spannend, die machen ja jeden Freitag dort Kinderprogramm. Also die ganze Nachbarschaft. Also sind alle einfach eingeladen, alle Kinder aus der Nachbarschaft, und die machen mit denen Programm. Und jeden Montag, die sind an der Uni hier auch sehr stark engagiert, laden sie Leute aus der Uni ein. Dann wird miteinander gegessen und auch sich über die Bibel ausgetauscht. Und die haben offenes Haus. Die Kinder wissen, die können da jederzeit klingeln. Die Leute aus der, die Mitstudenten aus der Uni, die können da auch jederzeit kommen. Und da sind auch immer wieder immer Leute, auch so unter der Woche. Ich habe so überlegt, wow, ich bin eine andere Persönlichkeit. Für mich wäre das sehr anstrengend. Ja. Aber sie ziehen halt Leute auch an, weil sie ein sehr offenes Haus haben, auf die Art, die sie sind. Und so sind wir bei dem, was ich sage, wie bin ich denn? Also ich merke, vielleicht bin ich sogar ein bisschen mehr Teil als nur Teil dieser Kultur. Jeder hat ja so unterschiedliche Stellen, wie er auftankt. Ich bin so jemand, ich tanke am besten auf, nicht, dass ich auf eine große Party gehe, sondern dass ich mich zurückziehe. Das ist eher so meine Tankstelle, um meine Batterie wieder aufzuladen. Andere sind so, oh, ich muss erstmal viel unter Menschen sein. Und andere, die brauchen das auch immer, dass das Haus voll ist. Ja. 5 sind geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen. Ja. Das ist eher nicht so meine Art. Und wir müssen uns selber fragen, oder müssen uns nicht, also wenn wir was ändern wollen, sagen wir nur dann, müssen wir uns fragen. Wie ist denn das? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wie gehe ich mit mir damit um? Ich habe häufig das, oder es ist in unserer Gesellschaft so die Einstellung, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, die Frage, was bringt mir das, erlebe ich ganz oft. Das ist eine der Fragen, die sich immer wieder beschäftigt. Und darum beschäftigen sich manche oder sind manche auch immer nur vorübergehend Teil einer Gruppe, nämlich solange es ihnen was bringt. In dem Augenblick, wo ich nicht mehr das für mich rausziehen kann, was es mir bringt, gehe ich woanders hin. Es gibt auch manche, die gehen von einer Gemeinde in die andere Gemeinde, weil sie nicht in der Gemeinde finden, was ihnen das bringen soll. Die Gefahr ist, wenn wir immer nur nach da gehen, was bringt mir das, kann ich irgendwann ganz einsam da enden. Ich habe jemanden aus der Vergangenheit im Kopf, der eine Person, die in mehreren Vereinen aktiv war, und dann lief das in dem einen Verein nicht so. Dann hat sie ihren Austritt erklärt, dann lief das im anderen Verein nicht so, hat wieder ihren Austritt erklärt, bis dann irgendwann am Ende sie dann ganz allein da war. Weil das hat ihr nichts gebracht. Jesus hat das ein bisschen umgedreht. Ich lese noch mal kurz die Geschichte weiter. Also nachdem die 10 da unwillig waren und sagen, hey, die wollen die Ministerposten, das war eigentlich das, was wir wollten. Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten und sie beherrschen, dass sie beherrschen und ihre große Gewalt gegen sie üben, ihre große Gewalt gegen sie ausüben. So soll es aber nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Vielleicht müssen wir mal die Frage umdrehen und sagen, was kann ich denn dazu beitragen, dass Gemeinde sich verändert, positiv? Was kann ich dazu beitragen, dass Gemeinschaft wächst? Was kann ich dazu beitragen, dass mehr Miteinander entsteht? Was kann ich dazu beitragen, dass wir anziehender werden, weil wir mehr anziehend sind? Als wir jetzt mit den Flüchtlingen unterwegs waren im Bus, wir sind jetzt vor einer Woche sind wir unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, wie weit euch das bewusst gewesen ist, die ihr mit wart. Es sind ja gar nicht so viele hier, die mit gewesen sind. Erstens hat der Bus sich sofort geteilt. Hinten saßen alle Flüchtlinge, vorne alle Deutschen oder die aus der Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir die Führung nicht gehabt hätten, dann hätten wir uns gar nicht gemischt mit den 3 Führungen. War so ein bisschen der Eindruck. Dann haben wir uns getroffen zum Mittagessen auf so einem großen Picknickplatz. Und der Picknickplatz war halt eine große Wiese. Am Rande waren große Baumstämme. Alle aus der Gemeinde saßen auf den Baumstämmen, die ganzen Afghanen auf der Wiese. wenn ich was anders machen will, dann muss ich auch die Komfortzone verlassen. Es ist für mich auch bequemer. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist doch viel bequemer, einfach nur mit den Leuten zusammen sein, die ich mich wohlfühle, die ich kenne, obwohl ich ja viele von den Flüchtlingen auch kenne. Aber die Sprache ist halt nicht immer so einfach. Ich muss mich auch immer wieder neu entscheiden und sagen, ich will die Brücke bauen. Christen und ich, wir haben uns zu ihnen auf die Wiese gesetzt. Auf dem Rückweg habe ich bewusst im Bus, bin ich durchgegangen und habe mit den Leuten mich noch unterhalten. Meine Komfortzone verlassen. Was ich auch versuche, wenn ich immer so gut gelingt, wenn wir hier Potluck haben, das heißt, wenn wir nach dem Gottesdienst zusammen essen, ich versuche mich bewusst auch immer wieder an andere Tische zu setzen, auch währenddessen. Ich bin dann manchmal vielleicht nur, manchmal bin ich länger an einem Tisch, aber ich versuche bewusst auch mal mit anderen zusammen zu sein, nicht immer nur mit denselben Leuten, auch noch mehr Gemeinschaft zu bauen. Und vielleicht noch ein Gedanke, warum mir das wichtig ist und warum ich mir wünsche, dass wir vielleicht, keine Ahnung, so ein bisschen auch drüber, also dass wir mindestens anfangen zu reflektieren, warum ich meine Komfortzone bewusst verlassen will. Erstens, weil die Welt Gemeinschaft braucht. Und sie braucht unsere Gemeinschaft. Wir haben eine echte Alternative zu bieten zu dem Leben, wie es sonst so läuft. Ich gucke immer weniger gerne Nachrichten. Ich höre immer weniger gerne mir Sachen an, weil ich habe das Gefühl, dass, ich meine, die Gesellschaft war schon immer chaotisch, aber das ist immer mehr ich, mir, meiner, mich. Warum wächst denn der Rechtsradikalismus wieder? Warum will jedes Land plötzlich wieder für sich alleine sein, wo wir vorher so viel gemeinsam wollten? Was mich motiviert, ist Jesus. Jesus, der die Welt verändern wollte. Und Jesus, der die wichtigste Botschaft für diese Welt ist, eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus. Was mich motiviert, meine Komfortzone zu verlassen, ist, weil nur das aus meiner Sicht den entscheidenden Unterschied macht. Und so habe ich mich auch gefragt, was ist denn mein Anteil als Leiter? Es ist ja schön, über zu sagen, Leute brauchen mehr Gemeinschaft, ja. Aber was mache ich denn eigentlich? Also zwei Dinge. Wie lebe ich praktisch? Wie lebe ich das praktisch, was ich euch erzähle? Und wie lehre ich das, was ich erzähle? Und habe mich gefragt, wo fördere ich, dass wir mehr mit, also mehr jeder ich, mir, meiner, mich? Oder wo fördere ich mehr Gemeinschaft? Und ich habe bisher eine Art gehabt, wie ich das Evangelium dargestellt habe, wenn ich es anderen erzählt habe. Und ich habe immer versucht, diesen Gemeinschaftsaspekt reinzubringen, auch wieder was Neues. Ich werde das jetzt die alte Variante nicht machen, weil mir das zu lang wird mit dem Abendmahl heute, sonst würde ich die auch nochmal erzählen. Sondern ich möchte euch zeigen, was für mich wichtig geworden ist. Und das fasst das jetzt nochmal ein bisschen zusammen. Und wo ich gesagt habe, ich möchte versuchen, das nicht nur jetzt in dem, was ich euch zeige, sondern noch bewusster zu leben. Es geht nicht nur um ich und Jesus. Ja, auch. Aber wir haben den Schwerpunkt verschoben. Früher war der Schwerpunkt wir. Und das Individuum galt fast gar nichts. Und wir haben, die meisten Kulturen der Welt sind auch so, dass das Individuum sich der Gemeinschaft unterordnen muss. Das sind aber die Kulturen, die überleben. Wir sind ins andere Extrem gerutscht. Dieses Ich, mir, meiner, mich. Jesus hat uns zur Gemeinschaft gerufen. Und ich habe einfach mal versucht für mich, ich hoffe, das kann man jetzt sehen, weil ich Wachsmalstifte habe, aber ihr habt gesagt, das kann man sehen, ja? Das Evangelium neu darzustellen. Gott ist ganz am Anfang, der hat alles geschaffen. Alles, was es gibt. Und eine seiner Haupteigenschaften von Gott ist die Liebe. Und eine gesunde Liebe, das muss man dazu sagen, also eine ganzheitliche Liebe, hat einen Wunsch, sich zu verschenken, Kinder zu kriegen, ja, sich weiterzugeben, möchte Gemeinschaft, gesunde Liebe sucht Gemeinschaft. Und darum, das ist die erste Geschichte, die wir heute haben, hat Gott etwas gemacht. Der hat ein Gegenüber geschaffen, ein Ich. Und wenn wir die Bibel lesen, dann war das eine super Gemeinschaft am Anfang zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, aber Gott ist es so eine Sache, ich weiß nicht, wie eure Beziehung mit Jesus ist, die ist manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. Manchmal hast du ganz lebendig, spürst du Gottes Gegenwart und hörst Jesu Stimme und manchmal fragst du dich, wo ist er? Und wenn du von der Arbeit kommst und willst Jesus was erzählen, erlebst du vielleicht nicht unbedingt, dass er so antwortet wie deine Frau. Und darum hat Gott gesagt, okay, das haben wir gesehen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und ich will ihm noch ein Gegenüber schaffen, ein Du. Und das war am Anfang alles perfekt. Eine tolle Gemeinschaft. Was wir in der Bibel lesen, ist aber, dass der Mensch irgendwann gesagt hat, ey, wir haben ja jetzt uns, wir brauchen dich nicht. Und es ist ein Riss entstanden zwischen Gott und den Menschen. Was die Menschen nicht bewusst haben, was wir in der Bibel lesen, das Erste, was passiert, war direkt nach dem Riss, dass die Menschen auch untereinander entfremdet waren und auch zwischen ihnen ein Riss entstanden ist. Und deswegen haben wir Egoismus, lesen wir auch in der Bibel, ne? Ich will der Chef sein, ja, und ich mache das schnell heimlich hintenrum, damit die anderen das nicht mitkriegen, haben sie dann doch mitgekriegt, dass es Streit und Konflikte gibt. Ich denke, es gibt jeder von uns, formuliere ich es mal so um, jeder von uns wird Konflikte und Auseinandersetzungen in seinem Leben erlebt haben. Ob in der Familie, in der Ehe, mit den Eltern manchmal und manchmal mit den Kindern, ja, das kennen wir alle. Das ist alles entstanden, weil wir uns entschieden haben, uns von dieser Liebe zu trennen. Das Problem ist, was damit auch noch gekommen ist, dass wir uns von der Quelle des Lebens, nicht nur der Liebe, sondern des Lebens abgeschnitten haben und dass wir sterben. Und auch das bringt eine ganze Menge Stress mit ins Leben hinein. Wer hat gern Streit? Du? Streitet sich gerne? Ich glaube, niemand streitet sich gerne. Und wir versuchen, ich denke, wir versuchen alle, wenn wir Konflikte haben, dass wir das lösen. Aber ich habe so das Gefühl, wie wir mit unseren Konflikten umgehen oder wie wir unsere Lösungsversuche hier auf unserer Erde, dass wir so ein Heftpflaster nehmen und das draufkleben. Das ist in etwa so, als wenn wir einen Unfall haben und uns ist ein Bein abgerissen und wir versuchen, das mit Heftpflastern wieder anzuheften. Das funktioniert nicht, das klappt nicht. Und viele Menschen sind sich auch bewusst, dass das auf der gleichen Ebene, also das mit Gott, das ist die Ursache dessen, dass wir Stress haben hier, weil wir den Kontakt zu Gott verloren haben. Und versuchen in allen möglichen Heftpflaster, Religionen und Ritualen diese Verbindung zu Gott wiederherzustellen, aber das klappt genauso wenig wie das Heftpflaster für das amputierte Bein. Gott leidet darunter. Und in seiner großen Liebe ist er ein Jesus-Mensch geworden, auf diese Erde gekommen. Und er hat etwas getan, was einzigartig ist. Indem er nämlich alle Folgen der Trennung von Gott, die wir verursacht haben, auf sich genommen hat, in seinem Tod am Kreuz. Indem er sich ans Kreuz hat nageln lassen, hat er die Wunden für uns geheilt. Dass sein Bein sogar wieder drankommt und man nachher noch nicht mal mehr eine Narbe hat. Das ist die Voraussetzung. Das allein reicht noch nicht. In dem Augenblick, wo ich das annehme, was Jesus für mich getan hat, habe ich wieder die Verbindung zu Gott. Und das Coole ist, auch wenn hier sich noch nichts tut auf der Seite, wenn ich wirklich Jesus in meinem Herzen habe und durch Jesus wieder mit Gott in Verbindung bin, dann ändert sich schon was in meiner Einstellung zu meinen Mitmenschen. Und wenn nicht, dann macht deine Verbindung noch zu Jesus stärker. Ich bin auch kein perfekter Mensch. Also wenn ihr es bisher gedacht habt, muss ich euch jetzt enttäuschen. Ich musste zu einer Bank etwas erledigen und ich hatte mit dieser Bank ziemlich viel Stress gehabt. Eigentlich nur am Rande, ich hatte mit anderen noch viel größeren Stress und ich habe mich tierisch geärgert. Und hatte vorher noch am Telefon versucht, manches zu regeln, manchen E-Mail-Wechsel gehabt und wie auch immer, es ist nicht so, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Jedenfalls war ich dann an irgendeinem Typen, der so am Schalter, und der fing dann auch wieder an, aber der wusste ja gar nicht, was vorher gelaufen war. Und ich war so sauer, dass ich sagte, also ich merkte, ich konnte mich nicht an mich halten, meinen ganzen Frust losgelassen und gesagt, ich will mit ihrer Bank nie wieder was zu tun haben und Salzabschneider und Sklaventreiber. Kirsten stand dabei und sagte, Armin, was waren das denn für Worte jetzt gerade? Und wir waren kurz Zeit später im Auto und ich habe gedacht, was hast du da gemacht? Das hat mir keine Ruhe gelassen. Wir waren unterwegs eine Woche weg. Ich bin extra losgegangen, habe eine Schachtel Pralinen gekauft. Ich bin, als wir wieder kamen aus dem Urlaub, bin ich hin, war der Laden zu. Oh Mann. Also bin ich ein zweites Mal hin, da hatten sie dann auch zu. Ich bin immer zu den Zeiten, wo sie gerade zu hatten. Also bin ich dann letztendlich noch ein drittes Mal in der Hoffnung, dass er endlich da ist. Und er war dann auch da und musste warten, bis ich dran kam, bin dann hin, habe ihm die Schachtel Pralinen gegeben und mich entschuldigt. Ich habe gesagt, ich habe mich ganz schlecht gegenüber ihnen verhalten. Das ist normalerweise nicht meine Art und das tut mir leid. Und er war so, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und ich sagte, das ist nicht richtig gewesen, wie ich mich verhalten habe. Auch wenn dein Mitmensch kein Christ ist, aber wenn du Jesus im Herzen hast, dann kannst du nicht einfach die Menschen so behandeln, wie teilweise die Menschen miteinander umgehen, ohne dass sie Jesus kennen. Das Coole ist, wenn der sich auch für Jesus entscheidet, dann ist die Möglichkeit wieder geschaffen für Gemeinschaft, wie Jesus sie ursprünglich vorgesehen hat. Dass Beziehungen heilen können, das war ja das Thema von heute Vormittag, dass Beziehungen wieder heilen können. Jesus ist auf die Welt gekommen, dass Beziehungen heilen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu uns Mitmenschen. Das reicht aber nicht, dass das in unserem Kopf ist. Wir müssen es auch leben. Wir haben also die Wahl, ob wir weiter versuchen, mit Pflastern unser Leben zu regeln oder ob wir andocken wollen an der wichtigsten Beziehung der Welt. Und diese Botschaft ist so wichtig. Wir haben jetzt die Zeit nicht dazu. Wenn ich heute Nachmittag in Leverkusen bin, werde ich die alle noch ins Gespräch holen dort in der Gemeinde. Das ist kein Abendmahl. Aber darüber müssen wir eigentlich ins Gespräch kommen. Was heißt denn das für uns jetzt? Leben wir weiter wie bisher und sind christliche Donald Trumps, um als ganz provozierend zu formulieren? Das heißt, wir kommen zwar zusammen, sind scheinbar eine Gemeinschaft, aber doch ist jeder mehr oder weniger für sich? Oder machen wir unsere Beziehung zu Gott neu stark in Jesus und überlegen, setzen wir dieser Kultur, in der wir leben, die immer mehr individualisiert und immer weniger Raum lässt für heilende Gemeinschaft, setzen wir etwas entgegen? Haben wir den Mut, uns alleine vor ein Parlament zu setzen im Winter mit einem Plakat und zu sagen, Friday for Future, aber das im geistlichen Sinne? Ich bin davon überzeugt und ich erlebe das zurzeit auch, Gott tut krasse Sachen. Wenn wir nicht rausgehen, schickt er die Leute. So habe ich euch schon erzählt, als wir jetzt auf der Predigertagung zusammen waren, erzählte mir ein Kollege, weißt du was? Da kommen einfach Leute seit einiger Zeit in die Gemeinde. Die wollen mehr von Jesus wissen. Die kommen einfach. Und das ist nicht der Einzige. Ich erlebe an anderen Stellen, wo Jesus das gerade macht. Lass uns doch wenigstens dann ein Ort werden, also bewusst reflektieren. Sind wir eher so Pflastertypen oder bauen wir Gemeinschaft mit Jesus, in der Menschen neue Gemeinschaft mit Jesus erleben? Und wenn wir Abendmahl feiern jetzt gleich, das ist der tiefste Ausdruck von Gemeinschaft, den Jesus uns mitgegeben hat. Jesus hat gesagt, ich formuliere es positiv, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, auch wenn es symbolisch ist, der hat Anteil an mir. Umgekehrt hat er gesagt, wer das nicht tut, hat keinen Anteil mit mir. Er sagt, wenn wir Abendmahl halten, dann treten wir in eine ganz enge Gemeinschaft mit ihm ein, machen diese Verbindung hier stark. Aber lasst uns da nicht hier stehen bleiben, sondern lasst uns mit hineinnehmen und von Jesus öffnen und lasst dir die Frage stellen von Jesus. So wie ich lebe, baut das Gemeinschaft oder nicht? Und was kann ich tun, um Gemeinschaft zu bauen? Mein Herz, mein Haus zu öffnen. Und ich meine gar nicht raus auf die Straße gehen. Das kann ganz simpel sein. Morgen werden wir uns darüber unterhalten. Sie ist herzlich eingeladen. Morgen Lukas 10 Gruppe um 16 Uhr hier in der Gemeinde. Das ist genau unter anderem das Thema. Es braucht gar nicht viel. Und vielleicht einfach nur, dass ein Haus und Tür zu öffnen und sagen, komm doch einfach mal zum Abendbrot. Und jetzt machen wir nicht Abendbrot, sondern Abendmahl, so komisch es ist, dass wir es vormittags oder mittags machen. Und feiern Gemeinschaft